Herzlich willkommen zu Trauma at Work, der einzige Podcast im Dachli-Raum, der Traumakompetenz in die Führungsetagen bringt. Für Leader, die Wertschätzung und Wachstum in ihrem Team fördern wollen. Und hier ist deine Gastgeberin, Ivana Schaaf.
Von mir ein herzliches Hallo und willkommen im Trauma at Work Podcast an die Zuhörerinnen und Zuhörer und an meine heutige Gesprächspartnerin, Katrin Yvonne Scholz. Hallo Katrin, heute erwische ich dich wo?
Heute bin ich in Deutschland, in der Nähe von Limburg und ich freue mich riesig, dass ich heute bei dir sein darf und vielen lieben Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich umso mehr, zumal wir ja schon jetzt längere Zeit versuchen, uns da zusammenzufinden. Beim letzten Mal habe ich dich knapp verpasst in Frankfurt, da warst du gerade auf dem Weg in Richtung Thailand und ja, jetzt diesmal sitzen wir trotzdem quasi vor dem Bildschirm, aber das geht wunderbar. Ich möchte kurz darauf eingehen, dass du ja 2 Jahrzehnte lang warst du bei IKEA beschäftigt.
Richtig,
und
ja.
Davon auch 1 Jahrzehnt in der Geschäftsleitung. Vielleicht erzählst du uns einfach nochmal kurz deinen Werdegang.
Ja, gerne. Ich habe Umwelt- und Betriebswirtschaft studiert. Und ja, da in dieser Zeit ist mein grünes Herz gewachsen, also das Thema Nachhaltigkeit. Und das habe ich bei IKEA auch gefunden als Arbeitgeber und habe damals gestartet als Trainee in der Logistik. Und das Tolle bei IKEA ist, dass wenn man Lust hat auf Entwicklung, dann geht alles ganz schnell. Und ich habe diese Chancen, die mir geboten wurden, immer genutzt. Und manchmal war das Wasser kalt, aber meine Führungskraft hat an mich geglaubt und dann ging alles immer ganz schnell. Also ich recht schnell Teamleiterin geworden, Abteilungsleiterin, Geschäftsleitung, damals als Verwaltungschefin. Habe dann ein paar Jahre international gearbeitet, in der Sicherheitsabteilung, bin viel rumgekommen, habe die Welt außerhalb von IKEA Deutschland kennengelernt und es war sehr, sehr spannend. Und bin dann eingestiegen in die Ausbildung, um, wie du gesagt hast, Geschäftsleitung zu werden, um so ein Einrichtungshaus zu leiten. Bei IKEA nennt man das Market Manager. Und habe verschiedene Stationen, habe 5,5 Jahre das Einrichtungshaus in Siegen geleitet und ja, dann 3 Jahre das Einrichtungshaus Wiesbaden-Wallau, bevor ich dann IKEA verlassen habe. Genau, ja, es war eine sehr spannende Zeit und geprägt von viel Entwicklung.
Ja, also wir können ja noch einen Moment bei IKEA bleiben. Ist ja eine spannende Erfolgsgeschichte, wurde 1943 gegründet und ist wohl jetzt aber mittlerweile die weltweit wertvollste Möbelhandelsmarke und mit mehr als 450 Einrichtungshäusern. Und davon hast du quasi dann eins geleitet beziehungsweise Einblicke in verschiedene Häuser bekommen. Und ja, tatsächlich in weltweit über 215.000 Mitarbeitende. Und in Deutschland ist es, glaube ich, schon auch ein ziemlich großer Bereich mit knapp 20.000.
Ja, das passt.
Das passt. Und ja, IKEA, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, zwischen den Zeilen, so diese spezielle Unternehmenskultur und diese doch sehr ausgeprägte Werteorientierung. Wie würdest du das jetzt beschreiben, so mit Blick zurück?
Mit Blick zurück würde ich sagen, das war 20 Jahre meine Welt, in der ich ganz natürlich aufgewachsen bin. Und es war alles für mich selbstverständlich, weil ich in dieser Kultur groß geworden bin. Ich merke jetzt erst, wo ich nicht mehr bei IKEA bin und mit vielen Menschen auch kennenlerne, die in anderen Unternehmen arbeiten, wie viel anders es ist, wie stark diese Werte gelebt werden, dass diese Werte nicht nur an der Wand stehen, sondern dass die Teil wirklich des Handelns waren, dass die wirklich in die DNA übergegangen sind, dass die Vision to create a better everyday life for the many people, den Alltag der vielen Menschen ein Stück weit besser zu machen, das hat uns angetrieben. Das war irgendwie, das stand über allen. Und das merke ich heute in den Gesprächen auch, Chancengleichheit. ich hatte nie das Gefühl, nie, dass ich aufgrund der Tatsache, dass ich eine Frau bin, nicht die gleichen Chancen hatte. Ich weiß auch, dass ich genauso viel verdient habe wie meine Kollegen. Und das merke ich jetzt erst in den Gesprächen, dass es anscheinend nicht überall so ist. Und ich kann immer nur sagen, nein, wir hatten, oder ne, bei IKEA war das wirklich so, dass wir die gleichen, das war überhaupt kein Thema. Und das ist für mich ein ganz neues Lernfeld jetzt.
Ja. Das Stichwort Transparenz, also offensichtlich sogar Gehaltstransparenz, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich habe also für mich, dachte ich mir so, ja, wofür steht IKEA? Also hat definitiv mit dazu beigetragen, so eine Dudes-Kultur ja, so in die Unternehmenswelt zu bringen, würde ich mal sagen. Und wenn ich jetzt so überlege, was verbinde ich damit? Ja, so dieses Thema Co-Kreation, vielleicht auch eine andere Fehlerkultur. Und das ist ja schön, wenn man das alles schon quasi als selbstverständlich so über die Jahre mitnehmen konnte.
Also Duzkultur ist wirklich was, das fällt mir heute schwer, Menschen zu siezen. Wirklich, das sage ich dann ganz oft am Anfang, 20 Jahre IKEA, das ist in mein natürliches Sprechverhalten übergegangen. Wenn es Leute möchten, dann strenge ich mich an, aber es ist wirklich anstrengend für mich. Und ja, die Fehlerkultur, stimme ich auch zu. Also es war wirklich okay, Fehler zu machen und daraus zu lernen. Und das war wirklich was ich total unterschreiben kann. Und wenn ich jetzt dran denke, wie würde ich IKEA das, also wir hatten so einen Begriff Kraftsammler. Also wenn irgendwie was nicht funktioniert hat, dann kommen alle zusammen, alle Kräfte zusammen. Man konzentriert sich auf ein Thema und man holt nochmal alles raus und alle packen mit an. Und das war wirklich schön zu sehen. Also vor allem auch in der Corona-Krise, wie kreativ wir waren, wie schnell wir Lösungen gefunden haben und wie wir an Dinge rangegangen sind.
Ja, das klingt für mich schon wirklich so modellhaft, also fast schon zu schön, um wahr zu sein. Aber ja, das hat ja schon auch, IKEA hat mit dieser Form oder dieser Vision und Werteorientierung ja schon tatsächlich den Stück weit mit auch den Ton angegeben, sage ich mal, für so moderne Unternehmensführung. Ja. Und du nimmst das jetzt wahr. Und vorher war es selbstverständlich.
Ja,
ja, und dann gab es diesen einen Moment, da hat sich dein Leben, man kann schon sagen, von jetzt auf gleich verändert.
Ja, den Tag gibt es. Also ich erinnere mich noch gut an den Tag und den Morgen, als ich im Bad stand, meinen blau-gelben IKEA-Berufskleidung ready to go eigentlich. Aber ich war kreidebleich und mein Bauch und das ganze Universum hat eigentlich zu mir gesprochen, Katrin, fahr nicht. Und mir war speiübel. Ich war, wie gesagt, kreidebleich und obwohl es eigentlich ein schöner Frühlingstag war, war mir eiskalt. Und alles hat zu mir gesprochen, bleib zu Hause. Ich bin dann pflichtbewusst, wie ich bin, ins Auto gestiegen, habe mich von meinem Mann verabschiedet und bin losgefahren. Und wie jeden Morgen habe ich mit meinem Freund und Kollegen Daniel in Berlin telefoniert. Und Daniel und ich haben über alles Mögliche gesprochen. Und 40 Minuten später tut es einen lauten Knall. Und ich habe es nicht kommen sehen. Jemand hat mir die Vorfahrt genommen und die Airbags gehen auf. Dieser beißende Geruch. Ich kriege keine Luft mehr durch die Airbags, durch dieses komische Pulver in der Luft. Und das war einfach ein Schock. Und ich habe zu Daniel dann nur, weil ich hatte nur noch einen Gedanken. Ich muss René nochmal anrufen, weil ich dachte, das war's jetzt. Und habe zu Daniel nur gesagt, Daniel, ich glaube, ich hatte einen Unfall. Ich muss jetzt auflegen. Eigentlich bin ich sehr empathisch, aber das war wahrscheinlich so das Unempathischste, was ich hätte sagen können. Ich habe ihn mit dieser Information allein gelassen und war wirklich dann in Sorge und in Panik und hat versucht, Menschen zu erreichen, weil er nicht wusste, wo ich bin und werde ich versorgt. Und Und dann ging alles ganz schnell, die Tür wurde aufgemacht. Ich hatte Ersthelfer, also das muss ich wirklich sagen, so die, was in Deutschland immer, also da kann ich mich, waren genügend Menschen da, die erst, wie mir wirklich geholfen haben, die mich aus dem Auto rausgeholt haben. Und ja, der Wagen war total schaden. Ich hatte wie durch ein Wunder keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Schlüsselbein gebrochen und, also schon ein paar Sachen. Und bin dann ins Krankenhaus gekommen. Und Erstversorgung, und das ist wirklich so, wie man sich Grey's Anatomy vorstellt. Also alle kommen, alle wollen was von dir. Und irgendwann gibt's aber den Moment, wo man da ganz alleine liegt. Die Kleidung wurde mir vom Leib geschnitten, also nur noch mit so einem Tuch bedeckt. Und ich erinnere mich noch gut an den Moment, wo mein Mann René dann plötzlich in der Tür stand und sagt, Kathi, was machst du denn? Und dann kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Ja, und was folgt, war dann 5 Monate, in denen ich zu Hause war. Ich hatte ein schweres Trauma. Und natürlich habe ich mir überlegt, na, das hätte jetzt anders ausgehen können. Das war eine knappe Kiste. Ich möchte mein Leben ändern. Das habe ich nicht getan, weil dann erstmal, als ich meinen Wiedereinstieg hatte, nach 5 Monaten, in dem ich quasi alles wieder lernen musste, durfte, dann war Corona und ich habe erstmal nichts geändert. Und habe aber in der Zeit danach gleich, weil ich sehr reflektiert war, und da bin ich auch IKEA sehr dankbar, weil das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Reflexion wirklich ein großes Thema bei uns war. Auch das Thema stärkenorientierte Führung, was sind deine, wir haben mit Gallup StrengthsFinder gearbeitet, was sind deine Stärken? Und ich wusste ganz, ich kannte mich ganz gut. Und ich bin nach Hause gekommen und habe sofort gemerkt, nach dem Krankenhausaufenthalt, wow, hier ist was ganz schön schief. Und bevor ich einen Physiotherapeuten oder hatte, hatte ich mir eine Psychologin gesucht. Ich habe die angerufen. Ich hatte noch kein Rezept, noch gar nichts, aber ich wusste, hier läuft so viel schief oder ich habe mich nicht wiedererkannt. Ich brauche auf jeden Fall Unterstützung. Und diese Reflexion hat mir halt geholfen, wirklich zeitnah einen Telefonhörer in die Hand zu nehmen. Und ich hatte wirklich super schnell eine Traumatherapeutin, die mir in dieser Phase wirklich geholfen hat.
Also wusstest du das schon damals in dem Moment nach dem Unfall, dass du ein Trauma hast? Nein.
Nein. Ich habe gespürt, dass ich nicht mehr Katrin am 1. Mai bin, sondern das war mittlerweile, ne? Der Unfall war am 2. Mai. Also ich habe sofort gespürt, dass ich war mega zerbrechlich, konnte mich nicht mehr ausdrücken. Sprache ist einer meiner Top-Stärken. Ich kann mich immer ausdrücken, ich finde immer die richtigen Wörter. Konnte mich nicht mehr ausdrücken. Ich war total zerbrechlich und weinerlich, aber jetzt nicht im negativen Sinne, sondern das war ein schwerer Unfall, aber das eine ist ja irgendwie körperliche Gebrechen zu haben und Schmerzen am ganzen Körper zu haben und nach so einer OP und die Prellungen aber ich wusste durch die Tatsache, dass ich ein sehr reflektierter Mensch bin, dass hier irgendwas ganz schief läuft.
Und bist du jetzt zufällig an einer Therapeutin geraten, die auch Traumatherapeutin war, oder war das schon von dir bei der Suche so intendiert? Also, dass du wirklich nach jemandem suchst, der sich da auskennt?
Das war jemand, eine Dame, der ich heute noch freundschaftlich verbunden bin. Mhm. Ich habe nur eine Frau angerufen.
Und das war Zufall sozusagen.
Ja, ich habe die angerufen, weil ich im Freundes- und Bekanntenkreis war jemand bei ihr. Mhm. Und ich hatte gehört, dass sie wirklich toll ist. Klar, on point, also nicht lang, ne, sondern und trotzdem herzlich. Und dann habe ich sie kontaktiert, habe gesagt, ich habe den Kontakt da und daher. Und irgendwas stimmt nicht mit mir, ich hatte einen Unfall, können wir sprechen. Mhm. Also ich hatte noch gar keine Überweisung, gar nichts, ne? Aber Hauptsache ein Termin.
Ja, gut. Also ja, das ist ja sogar sehr wichtig, dass man da zeitnah Unterstützung und Hilfe bekommt. Und die hat dann was diagnostiziert?
Ja, ein ausgeprägtes posttraumatische Belastungsstörung.
Ja, also man sagt ja PTBS auch. Das ist dir jetzt ein Begriff. Wahrscheinlich wusstest du das vorher nicht, dass es das gibt, oder?
Nee, also das Wort Trauma, aber posttraumatische Belastungsstörung hört sich ja schon an.
Ich habe tatsächlich im letzten Podcast mit der Dr. Diana Schaffer kurz darüber gesprochen. Da wird das dann einfach so PTBS, ne? Also klar, unter Therapeutinnen ist das ja durchaus klar, was das ist. Ich habe jetzt tatsächlich hier auch nochmal den ICD-10 vor mir liegen, der internationale Leitfaden für Diagnosekriterien, für jetzt auch also sozusagen die Klassifikation psychischer Störungen. Und da gibt es halt tatsächlich ganz klare Kriterien für diese PTBS. Und ich dachte mir, ich lese sie jetzt nicht ausführlich vor, ja, aber tatsächlich, wenn man den Text liest, das klingt nicht so einfach. Aber erstmal muss man eben vorausgesetzt haben, dass dieses Ereignis, dieses Bedrohliche, also hier steht, ein kurz- oder lang anhaltendes Ereignis oder Geschehen von außergewöhnlicher Bedrohung oder mit katastrophalem Ausmaß, das bei nahezu jedem tiefgreifende Verzweiflung auslösen würde. Und dann kommt dieses anhaltende Erinnerungen, Wiedererleben der Belastungen, aufdringliche Nachhallerinnerungen, diese Träume, also innere Bedrängnis in Situationen, die der Belastung ähneln. Und dann gibt es noch einen Punkt C, dass man quasi Umstände, die der Belastung ähneln oder mit ihrem Zusammenhang stehen, werden tatsächlich oder möglichst vermieden. Mhm. Und das ist etwas, was vorher so nicht war, steht hier so. Und dann kommen diese, das, was du auch jetzt gerade schon beschrieben hast, also Punkt D sozusagen, dass man also zunächst einmal teilweise oder vollständige Unfähigkeit, wichtige Aspekte der Belastung zu erinnern oder anhaltende Symptome einer erhöhten psychischen Sensitivität und Erregung. Das ist auch etwas, was sozusagen eben, so wie du es gesagt hast, ich bin nicht die Katrin, die ich vorher war. Und dann gibt es hier noch verschiedene Punkte, von denen einige, also zwei oder mehr zutreffen müssen. Also du siehst schon, das ist alles ganz klar definiert, ne? Also Ein- und Durchschlafstörung, Reizbarkeit und Wutausbrüche, Konzentrationsschwierigkeiten, Hypervigilanz, also so eine erhöhte Wachsamkeit, Aufmerksamkeit und erhöhte Schreckhaftigkeit. Ja, und jetzt kommt noch dann so ein Zeitkriterium, das okay, jetzt innerhalb von 6 Monaten nach dem Belastungsereignis oder nach Ende einer Belastungsperiode, kann aber natürlich auch später auftauchen, dann muss es aber anders klassifiziert werden.
Und bei mir war ja die Konsequenz, oder also ich wäre jetzt nicht wieder Auto gefahren. Das war weg.
Mhm.
Und wenn Leute dann zu mir gesagt haben, ja, dann nimm doch eine Fahrstunde, habe ich richtig aggressiv geworden, habe gesagt, hä, warum soll ich denn eine Fahrstunde nehmen? Der ist mir ja reingefahren. Ich kann ja Auto fahren. So, aber das war ja wie wenn ich zu dir, Ivana, sagen würde, ja, flieg doch. Dann sagst du ja, wie fliegen? Ne? Also hast du vielleicht auch noch nicht, also so hat sich das angefühlt, so warum soll ich Auto fahren? Es war wie... Und ich glaube ganz ehrlich, Ivana, wenn ich in einer Großstadt gelebt hätte, wo ich einen Workaround gefunden hätte mit irgendwie öffentlichem Nahverkehr, hätte ich vielleicht auch, aber ich wusste, wir wohnen hier super schön ländlich, ich komme hier nicht weg, wenn ich irgendwann wieder arbeiten will. Ne? Und das war auch sowas. Ja, und dann habe ich durch diese Begleitung, ich war jede Woche mindestens einmal dort und konnte natürlich nicht selber hinfahren, musste mein Mann mich fahren, ne? Und der hat dann im Auto Meetings gemacht in der Zeit, wo ich bei der Traumatherapeutin war. Also es war richtig cool, was er in der Zeit auch geleistet hat. Und hat mich da überall hingefahren. Ich musste ja zur Physio, egal wo ich hin musste, ich musste ja gefahren werden, konnte aber selber nicht.
Wie war das? Also jetzt, du warst zwar nicht hinterm Steuer, aber wie war das generell, im Auto zu sein? Das ging?
Das ging... bis zu dem Punkt, was du gerade beschrieben hast, es durfte keiner irgendwie schnell von links oder rechts, also rechts war natürlich, wenn ich auf der Beifahrer sitze, wenn da irgendjemand schnell an die Straße rangefahren, auch wenn das Auto mich von links getroffen hat, weil ist ja mir reingefahren damals. Aber wenn schnell irgendwas, dann war, ne, Puls oben, Bluthochdruck, Flashback. Einmal sind wir an einem Unfall vorbeigekommen, also wirklich viel mit Atmen, ne? Atmen war ein Riesenthema, was ich da auch gelernt habe. Und also grundsätzlich ging Beifahrer sein, aber es durfte nichts außer der Reihe. Und dann bei diesen Traumatherapie-Sitzungen haben wir natürlich über Dinge gesprochen. Und ich habe Hausaufgaben gekriegt und die habe ich dann immer über die Woche über, habe ich mich zum Auto gestohlen, weil ich nicht wollte, dass ich irgendwie beobachtet werde von meinem Mann oder von den Nachbarn oder irgendwie, ich wollte es nicht. Und der immer hingeschlichen und meine Übungen gemacht und es ging los mit hinsetzen, Gurt anlegen, Motor anmachen, hinsetzen, anschnallen, Motor anmachen und einen Meter vor und zurück. Und dann irgendwann durch den Ort fahren. Und dann irgendwann kam der Tag, wo ich aus dem Ort raus konnte.
Kann man jetzt sagen, ist ein bisschen eine andere Fahrstunde, ne?
Alleine, immer ja, alleine, ne?
Ja. So mit nochmal Fahrstunden nehmen hat das ja nun wirklich nichts zu tun.
Blut, Schweiß und Tränen, ja.
Mann. Ja, und dann bist du ja als Geschäftsleiterin, hast du ja eine hochrangige Position und hast Verantwortung gehabt für wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, wie viele Mitarbeiterinnen.
Damals 250.
250 ja. Mitarbeiterinnen. Und wie war dann die Situation? Also das ist jetzt sozusagen wirklich ja wie so Parallelwelten, ne? Also du mit dem Ereignis, was passiert ist, und dann der Laden, der weiterlaufen muss. Wie war das?
Also grundsätzlich war ich 5 Monate zu Hause. Natürlich gab es so 1-2 Sachen, wenn es um Rekrutierung ging von Abteilungsleitern, wo ich dann gesagt habe, da habe ich versucht, mich einzubringen. Was mir auch wichtig war, nach 6 Wochen, wo ich dann gemerkt habe, okay, es wird länger dauern, weil ich dachte halt, ich kann nach 6 Wochen wieder starten, wenn sonst mit dem Schlüsselbein und die größten körperlichen. Aber das war dann leider nicht so. Ich dachte, ich mache diese Traumatherapie nebenbei, aber das hat nicht geklappt, der Plan. Und dann war es mir wichtig, aber mit meinen Mitarbeitern zu sprechen, und ich bin dahin. Mein Mann hat mich gefahren und ich habe eine Mitarbeiterversammlung gemacht, was bei IKEA ganz üblich ist, dass man regelmäßig, ne, 15 Minuten bevor der Laden aufgemacht wird, wo stehen wir, Zahlen und so ein bisschen. Und so eine Mitarbeiterversammlung habe ich dann quasi geplant, bin da hingekommen, mein Mann hat mich gefahren und ich habe meine Geschichte erzählt, wie die letzten 6 Wochen waren und dass sie jetzt noch ein bisschen ohne mich klarkommen müssen. Und das war so, Ivana, das war so eine krasse Verbindung, weil danach so viele Menschen zu mir gekommen sind und sich auch geöffnet haben und gesagt haben, ich hatte das und sich mir geöffnet haben, weil wir ja plötzlich eine Sprache gesprochen haben, weil ich gesagt habe, hey, hier läuft irgendwas schief, ich habe ein Trauma, weiß noch nicht, wie lange es dauert und ihr kennt mich und ja, und das hat mir halt auch gezeigt, dass es in unserer Gesellschaft noch nicht, ja, diese psychischen Störungen oder Krankheitsbilder, dass man darüber nicht redet, weil das waren alles Mitarbeiter, mit denen ich schon lange zusammengearbeitet habe. Und trotzdem dieses Ereignis und meine Offenheit, damit umzugehen, sie ermutigt hat, mir ihre Geschichte zu erzählen.
Also, vielleicht machst du uns das nochmal ein bisschen bildhafter. Also, dass, ne, wenn wir jetzt quasi uns diese Situation vorstellen, sind alle da. Gespannt ist man ja vielleicht schon auch, was ist das Thema jetzt von so einer Versammlung, und dann erzählst du da sehr persönlich als Führungskraft, was ja eher wahrscheinlich jetzt nicht, weil vorher nicht so der Fall war, oder doch?
Also ich bin tendenziell schon jemand, der offener erzählt, also auch private Dinge, weil ich schon möchte, dass die Menschen Katrin in ihrer Ganzheit irgendwie kennenlernen und verstehen, was mich so triggert, was mich beschäftigt, meine Werte. Und also von daher war das jetzt nicht total überraschend. Die haben sich gefreut, dass ich den Weg dahin gefunden habe. Die haben sich vielleicht auch Die haben sich Sorgen gemacht. Also ich habe wirklich auch viel Nachrichten, Blumen, Schoki, alles Mögliche bekommen. Und dann aber war ich halt immer noch nicht fit, ne? Also ich hatte immer noch, sah man schon, dass ich noch körperliche und psychische Probleme habe. Und ich glaube, das war halt schockierend für sie, so zu sehen, okay, diese zerbrechliche Katrin, du kennst die vorher als taffe Geschäftsleitung, und plötzlich steht sie vor dir und erzählt von den schlimmsten Minuten und dem Trauma und wie es jetzt weitergeht. Und natürlich sind da bei dem einen oder anderen, da wo man eine starke Verbindung hatte, auch Tränen geflossen. Der Rührung, ne, weil einfach da so eine Energie im Raum war. Aber auch, ja, okay, so schnell kann es gehen, ne? Weil ich war ja auf dem Weg zur Arbeit und dass einfach das Leben manchmal anders kommt, als man plant. Und da hatte ich viel Glück und das habe ich natürlich auch ausgesprochen. Und dass ich sie sehr vermisse und natürlich auch die Dankbarkeit für meinen Mann ausgedrückt, weil ohne ihn, ne, also wäre das alles gar nicht gegangen. Und das waren schon bewegende Momente, dieses Gespräch, und bin dann noch ein bisschen dort geblieben, habe mit ein paar Leuten gesprochen, aber habe dann natürlich auch gemerkt, das war dann für mich auch anstrengend und man musste auch in der Zeit viel schlafen. Also es war wirklich, ich habe jeden Tag Mittagsschlaf gemacht und auch lange, und der hat mir gut getan.
Ja, das ist, also ich kann mir das vorstellen, so als Führungskraft, so von heute auf gleich, ja, raus aus diesem, ich sag mal, ja, wie soll man es beschreiben?
Aus den Strukturen.
Ja, aus diesen Strukturen, aber auch aus dieser, Verantwortungsposition, dass man ja auch tatsächlich das, was du ja auch gesagt hast, du bist verantwortungsbewusst und möchtest da ja auch deinen Beitrag leisten.
Ja, und gleichzeitig hatte ich wirklich ein wunderbares Team, die das aufgefangen haben, wo wir überlegt haben, okay, welche Tätigkeiten braucht es vielleicht jetzt mal erstmal nicht mehr? Wer übernimmt was? Und ich konnte mich total zurückziehen und die haben einen wunderbaren Job gemacht. Also das war top. Also das kann man anders nicht sagen. Das war wirklich schön.
Frag mich jetzt, ob das auch nur geht, wenn man tatsächlich schon in so einer Kultur, also so dieses, ich habe zumindest gelesen, dieses Leading by Example, ist ja ein ganz wichtiger Charakteristik für die Führungskultur. Das wird ja da auch einmal deutlich drin. Also dass wenn das jetzt quasi du dir selber ja auch durchaus von deinen Führungskräften so erfahren hast oder gewohnt warst oder das so vorher auch erlebt hast.
Ja, also führen durch das gute Beispiel, Leading by Example, hast du es angesprochen, einer der IKEA-Werte, mein Lieblingswert immer gewesen mit Togetherness, weil ich ja durch diesen Wert alles andere auch transportieren kann. Also schön, dass du es ansprichst. Ja, also zum einen Leading by Example, aber auch der Wert Give and Take Responsibility, ne? Also die Verantwortung bekommen zu haben, aber auch weitergeben zu können. Und
Eigenverantwortung, auch das Stichwort, ne?
Ja, und dann war das nicht leicht, ne? Weil wenn du einmal in so einer Rolle bist, aber wusste halt auch, dass jetzt meine Genesung im Vordergrund steht und so ein bisschen now or never. Ich hatte das Glück, dass ich zufällig einen Kollegen von IKEA getroffen habe, der auch ein sehr dramatisches Ereignis hatte als junge Person und der mir dann gesagt hat, dass es das halt immer verdrängt hat und das mit 50 hochgeploppt ist. Er plötzlich schweißgebadet, aufgewacht ist und. Und er mir auch den Rat gegeben hat, Katrin, regel das jetzt, bring das jetzt aus deinem Leben, ne? Bearbeite das so gut wie möglich, weil du willst nicht später irgendwann darunter leiden, völlig unkontrolliert, du weißt ja nicht, was passiert. Und deswegen bin ich da auch wirklich dran geblieben und habe ja auch gemerkt, wie sich von Woche zu Woche Dinge verändern. Natürlich gab es auch Rückschritte durch bestimmte, ne, wenn ich an einem Unfall, das war immer noch, aber heute fahre ich an einem Unfall vorbei und ich sende positive Energie für die Menschen, die da gerade in der Situation sind. Aber es ist nicht, dass mich das triggert. Mhm. Also nicht, dass das irgendwas mich, dass ich habe kein Flashback mehr. Und von daher, jeder, der das hört, ich kann jeden nur raten, dann nicht eine Scheu zu haben oder sich zu verstecken oder das geht doch nicht oder. Und dann hatte ich natürlich Glück, ne? Ich habe eine Person angerufen, die hat gesagt, ja, jetzt bin ich im Urlaub dann da und dann hatte ich einen Termin. Das ist heute anders. Ich kriege das bei Freunden und Bekannten mit, wie viele hunderte Menschen man anrufen muss, um irgendwo einen Termin zu bekommen. Also das ist natürlich dramatisch.
Oder überhaupt auf eine Warteliste zu kommen, ne? Das ist wirklich dramatisch, ja. Und überleg mal, also gerade jetzt bei dieser posttraumatischen Belastungsstörung, da gibt's natürlich auch wieder tolle Zahlen. Also das heißt, also die Lebenszeitprävalenz für eine posttraumatische Belastungsstörung liegt in Deutschland bei 1,5 bis 2,3%. Ja, was sagt das jetzt wieder aus? Also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man im Leben sozusagen daran erkrankt, aber de facto ist es einfach auch nach der Art des Traumas sehr, sehr unterschiedlich und kann aber ja auch gut geheilt werden, wie man jetzt in deinem Falle sieht, aber da muss, also aus meiner Sicht glaube ich auch ein bisschen mehr Aufklärung drüber geschehen, ne? Dass man solche Begriffe vielleicht auch einfach mal gehört hat, ne? Und dass man weiß, wird es sozusagen eben nicht wie ein gebrochener Arm andere körperliche Krankheiten behandelt, sondern dann wird es eben psychologisch behandelt. Ich würde aber nochmal zurückgehen auf diesen Moment. Ich stelle mir das so vor, also ich als Coach habe ja auch viel mit Führungskräften zu tun. Das Thema Kontrolle kommt da sehr oft und in dem Zusammenhang natürlich auch das Thema Kontrolle abgeben. Ist das für dich leicht gewesen oder hattest du Ängste oder war das sozusagen jetzt eh so, weil die Priorität war deine Genesung und damit, also das ist nochmal so ein Thema, was mich interessiert.
War eigentlich, Ivana, um ehrlich zu sein, gar nicht Thema, weil ich keine Kraft dafür hatte. Also ich war schon mit mir beschäftigt, duschen, Haare waschen, musste ich mich schon wieder ausruhen. Also und das hat mir halt gezeigt, dass hier was schief läuft. Und das hat mir gezeigt, dass ich da meine Kraft, die ich noch habe, reinstecken muss in diesen Genesungsprozess, weil ich mein altes Leben zurück wollte. Ich habe es gesagt, ne, ich kann mich ganz gut ausdrücken. Und wenn ich kann mich daran erinnern, das war ein Arbeitsunfall. Ich war auf dem Weg zur Arbeit. Also kannst du nicht zu deinem normalen Arzt, der dich seit 10 Jahren kennt und wüsste, oh my God, what happened to her? Ne? Also die... Ne, also du gehst zu einem fremden Arzt, der dich gar nicht kennt und dann kommt da so ein Mäuschen, die den Mund nicht aufkriegt, die weint, wenn sie irgendwie, ne? Und ich bin an einen Arzt geraten, der mich total getriggert hat, weil der rhetorisch fit war. Der war witzig, der war ein bisschen drüber, ne? Also, und der hat mich insofern getriggert, weil der mir einen Spiegel vorgehalten hat, weil unter normalen Umständen wäre das ein Battle geworden, ein Schlagabgleich, ne? Dem hätte ich nicht so schnell und ich konnte dem nicht einmal irgendwie Kontra geben. Und dann sind mir wieder die Tränen gekommen und er hat sich gedacht, oh, die Kleine. Und dann habe ich schon irgendwann mal gesagt, ja, es war ja nicht immer so, ne? Aber ich konnte gar nicht mehr. Ich habe dann immer René angeguckt, es war ihn angefangen und habe ihn irgendwie gebeten, irgendwas zu sagen, ne? Und der war halt, ne, das ist, ich lieb ihn, ne? Also gar keine Frage. Aber er hat mir halt so einen Spiegel vorgehalten, dass hier was nicht stimmt. Und irgendwann später, als ich dann ne, zur Kontrolluntersuchung und als schon alles wieder gut war, aber halt, der hat natürlich war ja auch dafür zuständig, dass ich mit meinem Bruch und so, ne? Und dann war ich dann ja immer wieder dort und Und dann hat er erst gemerkt, wie Geschäftskleidung, wie IKEA war lau, wie, ne?
Also, müsste sich dann doch denken, dass du da vorher eventuell anders funktioniert hast, sozusagen.
Ja. Aber erstmal kommt man dahin, kann sich nicht ausdrücken, weint bei jedem Komma und ich war ja selber nicht mit mir zufrieden, aber er hat es halt dann nochmal mehr getriggert. Und er hat halt tagtäglich mit Traumata zu tun, ne? Für ihn war das nichts Normales und er hat auch tagtäglich mit Unfällen zu tun gehabt. Und für ihn war das ganz selbstverständlich, dass man danach, ne? Und er hat halt auch gesagt, Frau Scholz, ganz ehrlich, ich habe hier jemanden, der hat das über 30. Mal, er ist Lokführer und er hatte 30 Menschen, die sich vor seinen Zug geworfen haben. Und geht damit routinierter um als jemand, dem das jetzt das erste Mal passiert.
Ja, das sind Risikoberufe, bei denen dann diese Ereignisse natürlich tatsächlich einer höheren Fallzahl und einfach auch höheren Dichte auftreten.
Mhm. Ja, und er hat auch zu mir gesagt, Michael Schumacher, wenn der einen Unfall hatte, das war Teil, der wusste das. Sie sind halt morgens ins Auto gestiegen, sind zur Arbeit gefahren und haben damit nicht gerechnet. Mhm. Menschen, die mit Situationen rechnen, Teil des Berufes, ne, bei Michael Schumacher, der ist ausgestiegen und hat sich ins nächste Auto gesetzt, der hatte nie ein Trauma. Und das war für mich irgendwie ganz so, okay, ja, ne, ich habe halt damit nicht gerechnet. Aber das hat das erklärt, warum mich das so getriggert hat, warum ich ein Trauma gekriegt habe und andere aus dem Auto aussteigen und sich das nächste bestellen, ne? Mhm. Und das war dann für mich auch nochmal so eine Phase, ja, wo ich einfach gemerkt habe, jetzt ist es wichtig, an mir zu arbeiten und um deine Frage zu beantworten, Kontrolle abzugeben. Und es war nur in der Phase, dass ich zwei neue Abteilungsleiter, da gab es einen Wechsel und da habe ich wirklich meine ganze Kraft zusammengenommen und habe diese Gespräche, aber dann haben die bei mir zu Hause stattgefunden. Also ich habe gesagt, ich kann nirgends hinkommen. Hat das Gespräch hier am Küchentisch stattgefunden.
Ja, wunderbar. Sind nicht alle so gut mit der Selbstfürsorge. Und wie war es denn, als du zurückgekommen bist?
Wie war es für mich, als ich zurückgekommen bin? Also ich bin kurz vorher das erste Mal die Strecke komplett alleine gefahren. Waren ja ein paar Kilometer. Ich wohne in der Nähe von Limburg, gearbeitet habe ich in Siegen. Also es war jetzt nicht nur 10 Kilometer. Ne? Deswegen, das hatte ich kurz vorher mal getestet. Das hat funktioniert. Und relativ schnell, ich hatte das ja eingangs gesagt, war kurz drauf Corona. Und da war ich dann halt so, ne, alle guten Vorsätze mit Selbstfürsorge waren in dieser Phase, das war ich nicht so happy mit mir selber, aber es war so viel gearbeitet, um all das, was da draußen so passiert ist, zu managen. Und ja, genau. Also der Wiedereinstieg, die ersten paar Wochen, Monate sehr achtsam und wie viel arbeite ich und. Und dann all in.
Und das Verhältnis zu deinen Mitarbeitenden, hast du da was anderes wahrgenommen als vorher oder?
Naja, natürlich hat mir diese Phase auch, um ehrlich zu sein, wenn man keine psychische Erkrankung hatte, beiden Beinen immer im Leben steht und voran und na, Durchhaltevermögen und alles das hat, hat mir das natürlich geöffnet, okay, was bedeutet das? Was brauchen diese Menschen? Und war da verständnisvoller, weil ich es halt einfach mitgemacht habe, ne? Weil ich das dann kannte, weil ich wusste, wie ticken nicht jedes Krankheitsbild, aber ich habe halt gemerkt, auch von jetzt auf gleich. Und dann gibt es unterschiedliche Auslöser, warum man in so eine Situation schlittert. Bei mir war es halt von jetzt auf gleich durch diesen Unfall. Aber man hat natürlich viel mehr Verständnis und Einfühlungsvermögen und wie kann man solche Menschen unterstützen. Was ich auch gemacht habe, weil ich da selber von betroffen war, also unser deutsches System bezüglich Krankmeldung, wenn du über die 6 Wochen hinaus bist, ne, die der Arbeitgeber bezahlt und dann bist du die Krankenkasse, dann funktioniert das immer erst und das wusste ich nicht, aber du kriegst deine Krankmeldung, dann reichst du die ein und dann bezahlt die Krankenkasse die Dauer der Krankmeldung. Also du kriegst nicht, wie gewohnt, dein Gehalt am Ende des Monats, kannst davon, also es konnte sein, dass sich das gerade irgendwie überlappt hat und Rechnungen abgegangen sind oder Verpflichtungen, die ich hatte, und aber kein Geld da war gerade, weil ich ja die Krankenkasse auch noch eine Weile dauert, bis sie das verrechnet. Und es kommt auch nicht zwingend die nächste, sondern manchmal kam die übernächste schon, aber die nächste Abrechnung hat eigentlich noch gefehlt. Also wo ich da wirklich zu meinen, zu der People and Culture Abteilung auch gegangen bin und gesagt habe, hey, wenn Leute sich melden und finanzielle Ängste haben, weil das gerade halt nicht passt, dass wir gucken, wie können wir unterstützen? Das ist auch ein immenser Papierkram, was ich da so hatte, was, wo ich dann eher so über den Weg, Ivana, geguckt habe, wie kann ich Prozesse bei uns, weil wenn man das nicht miterlebt hat, wie viel Dokumente so jemand ausfüllen muss, gar nicht weiß, ne, wo ich gesagt habe, hey, wenn sich jemand meldet, der aus der Lohnfortzahlung geht, wie können wir die Leute unterstützen? Weil das ist Stress genug. Und jedes Papier hat mich noch mehr gestresst, dass ich ausfüllen musste. Mhm. Ne? Polizei, BG, tausend.
Also ja, genau.
Also Berufsgenossenschaft, mhm. Ne? Tausend Dinge. Und dann musst du dich noch mit der Krankenkasse und hast kein Geld. Und dann, ne, ich habe halt das Konto ausgeglichen, aber das kann ja nicht jeder. Und da einfach dann irgendwie ein Bewusstsein für zu schaffen, dass wenn sich Mitarbeiter melden, die in eine ähnliche Situation kommen, was ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, wie das System funktioniert. Aber ich kann jeden verstehen, der da in Sorge ist, weil er gerade Rechnungen nicht bezahlen kann. Und so soll es ja nicht sein.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Ne? Bewusstsein schaffen, auch überhaupt erstmal für das Thema, was es bedeutet, ist der erste Schritt hin zur Traumakompetenz. Also so stelle ich mir das vor, oder so ist es zumindest im englischsprachigen Raum schon etwas weiter verbreitet. Wenn du jetzt nochmal zurückschaust, was hättest du denn damals gerne gewusst?
Also ich glaube, dass ich so über diese ganzen Prozesse zum einen die Krankheit, aber dieses ganze Administrative, also das gibt es da jemanden, der mir helfen kann, all diese Dokumente auch auszufüllen? Also was, und das passt ganz gut, as we speak, ne, was du vorhin gesagt hast, Situationen, die irgendwas mit dem Unfall zu tun haben. Und das war ja nur ein Blatt Papier. Aber es hat mich so gestresst. Mhm. Und das waren jetzt nicht hochkomplexe Fragen, aber das hatte halt alles mit dem Unfall zu tun. Und das hat mich total genervt. Also es wäre gut gewesen, da irgendwie zu wissen, das ist normal oder ne, das irgendwie, das ist gerade so oder wer kann mir dabei helfen? Und natürlich hatte ich keine Ahnung von posttraumatischen Belastungsstörungen, also Trauma. Ich ja, und hatte dann auch irgendwie halt keine große Kraft irgendwie. Ich habe mir zwar Bücher bestellt, aber habe zwei Seiten gelesen und dann habe ich gesagt, naja. Ich lasse das die Traumatherapeutin machen.
Und trotzdem bist du ja in deiner, also zumindest in dem Umfeld von IKEA, sage ich mal, in diesem Arbeitsumfeld, würdest du sagen, bist du schon gut aufgefangen worden?
Ja, also das hat super geklappt. Auch irgendwie, wenn ich irgendwas hatte. Manchmal braucht man irgendeine Bestätigung für irgendwas anderes oder was ist das für eine BG oder so, ne? Also da hatte ich wirklich das Gefühl, dass das hat schnell geklappt, dass ich da von der Seite Dinge abhaken konnte. Auch das Verhältnis zu meiner damaligen Chefin, die sowas auch noch nie hatte, aber das hat sie super gemacht, sich Zeit für mich genommen. Und ja, wo ich einfach dann das familiäre Umfeld wirklich in meinem Einrichtungshaus damals hat mir sehr geholfen. Mal ein Blümchen, mal ein Kärtchen, ne? Also was, da bin ich gut aufgefangen worden, aber auch von Kollegen. Ich habe aber auch verstanden, dass das nicht für jeden leicht war. Also damit umzugehen, weil es einfach Menschen gibt, die da Berührungsängste haben. Und da ist so für mich, ne, wenn man authentisch sagt, das kann man ja sagen, du fällt mir jetzt unheimlich, ich würde gern für dich da sein, aber ich weiß nicht wie, weil ich möchte nichts falsch machen, ich möchte nicht zu viel von IKEA sprechen, aber ich möchte für dich da sein. Ich glaube, so dieses ehrlich ansprechen, hey, ich bin da jetzt auch gerade mit der Situation überfordert, das, glaube ich, hilft. Und dann waren da Menschen dabei, die vorher in meinem Arbeitsumfeld waren und sich wirklich danach Freunde geworden sind, ne, die sich wirklich um mich gekümmert haben, die wirklich Interesse hatten, wie geht's mir? Und ja. Was ich aber, und das habe ich heute noch, was daraus entstanden ist, ist, ich habe früher eigentlich gern telefoniert und Anrufe waren aber auch Stress für mich. Also nicht zu wissen, dass da jetzt jemand sich meldet, ohne Termin, war dann immer so, da konnte ich nicht rangehen. Ich habe dann gewartet und habe zurückgerufen, also weil ich immer nicht wusste, was will der denn jetzt von mir so. Ne? Also dann war es mir dann lieber, irgendwie so den Zeitpunkt für mich zu bestimmen und Nachrichten zu schreiben. Also da ist jetzt so diese Liebe, ne, lieber eine Nachricht zu schreiben, weil ich ja nicht, also auch andersrum, ne, aus meiner empathischen Art, ich habe gemerkt, wie das mich manchmal getriggert hat. Und deswegen schreibe ich lieber Nachrichten und sage, wann passt es dir denn? Oder, ne, also eine Nachricht kann ja jeder lesen, wann es für ihn oder sie stimmig ist. Und ein Anruf ist one way und now. Mhm. Und das ist so ein bisschen, also wo ich damals gemerkt habe, wie unangenehm mir das war, wenn ich einen Anruf gekriegt habe. Und wo ich meine Art der Kommunikation dann angepasst habe. Und ja. Mhm.
Ja, ich habe gerade auch für so einen Moment gedacht, dass es ja bei vielen Themen letztendlich der Fall ist, ne, dass man unbeholfen vielleicht ist oder unsicher auch mit dem Umgang. Also das ist ja jetzt auch bei vielen anderen Themen, Trauer oder schwere Krankheitsdiagnosen und die Liste ist ziemlich lang. Das ist ja jetzt nichts, was selten in Unternehmen vorkommt bei so vielen Menschen, die da zusammenarbeiten. Also frage ich mich jetzt schon, ob man da nicht nochmal etwas anders auch für sensibilisiert, für dieses Menschsein.
Ja, und wie gesagt, also mein Team und meine Chefin, alles super. Das hat wirklich gut geklappt. Das war eher auch so im privaten Umfeld oder so, ne? Ist jetzt nicht nur die berufliche Seite. Da habe ich schon gemerkt, dass durch diese Kultur das eigentlich ganz gut geklappt hat. Also das.
Ja, also ich glaube schon, dass das auch ganz schön viel mit dazu beiträgt, weil ja dann diese Diskrepanz von dem, sage ich mal, Führungsbild oder auch was man erwartet von der Führungskraft in so einer, ich sage jetzt mal eher alten Kultur, schon ja auch nochmal ein anderes ist als jetzt in so einer modernen Unternehmenskultur, wo man schon auch, sag mal, näher an dem ja, ehrlich sein, transparent sein, irgendwie Offenheit, wo das ja schon auch gelebte Werte sind, was ja dann ein Unterschied ist, als wenn es nur auf dem Papier steht, ja.
Ja, also das wünsche ich jedem, der in so eine Situation kommt, dass er in einem Umfeld ist, wo das auch okay ist und wo man unterstützt wird und getragen wird und nicht mit jeder Situation kann man gleich gut umgehen, aber na, dieses Ansprechen, sowas ist für mich jetzt auch neu. Was brauchst du denn? Können wir uns irgendwie drauf verständigen, dass du dich meldest oder mir ein Signal gibst, wenn du sprechen möchtest oder wie, na, so, möchte ich jetzt nicht sagen Spielregeln, aber einfach mal drüber so sprechen, was brauchst du denn? Der eine möchte in Ruhe gelassen werden, ich melde mich in 5 Monaten wieder und der andere freut sich über Kontakt. Das ist, glaube ich, von Mensch zu Mensch. Ne? Und dann kommen wir wieder zu den Gallup-Stärken. Das hat natürlich auch viel mit meinen Stärken zu tun. Ich bin ein kontaktfreudiger Mensch über die Stärken, kommunikationsfähig. Ich habe mich total gefreut über jede Karte, jede WhatsApp, Blumen, Schoki, alles. Ne? Weil ich das dachte, so, ja, da denkt jemand an mich. Ich konnte nicht immer gleich selber antworten. Aber auch das habe ich dann halt kommuniziert. So ist nichts mit dir zu tun. War halt einfach im Genesungsprozess und habe die Energie für was anderes gebraucht. Mhm.
Ja. Ja, gibt es dann noch etwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, also vielleicht auch Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern noch mitgeben möchtest?
Also ich möchte mitgeben, dass man auch da mutig ist und für sich einsteht und nicht meint, das geht schon wieder irgendwie weg, sondern solche Themen wirklich ernst nimmt, für sich gut sorgt und ja, authentisch ist und das nicht auf die lange Bank schiebt. Weil es kann zu einem schönen Ende, und wir hatten ja auch eingangs schon mal darüber gesprochen, ich würde mich heute viel stärker bezeichnen als zuvor, weil ich durch diese Traumatherapie natürlich unheimlich viel über mich gelernt habe, und ich würde das als Narbe bezeichnen und nicht mehr als Wunde. Ich kann wieder Auto fahren, ich kann darüber sprechen, ist völlig okay, ist Teil meines Lebens. Und wenn man das aber nicht sauber aufarbeitet, dann belastet einen das immer. Und da kann ich jeden nur ermutigen, egal was es ist, daran zu arbeiten.
Ja, man spricht ja auch von posttraumatischem Wachstum. Dazu mache ich auch noch eine Folge oder vielleicht sogar mehr, mal sehen, weil das schon auch ein, finde ich, wichtiger Aspekt ist. Und aus meiner Sicht auch, ja, nicht nur aus meiner Sicht, posttraumatisches Wachstum auch nochmal eine andere Dimension hat als Resilienz. Und ich glaube, das kann man, wenn man das mal so erfahren hat, kann man das dann schon, denke ich, auch ganz gut unterscheiden.
Ja. Ja. Ja, was soll mir noch passieren, ne? Also.
Dann, liebe Katrin, danke ich dir für deine Offenheit und dein Teilen mit uns.
Sehr gerne. Ich hoffe, ich konnte irgendjemandem da draußen helfen.
Und wünsche dir alles Gute. Und ja, für dich geht's ja auch bald nach Thailand. Dann bis dahin noch eine gute, ja, Vorbereitungszeit sozusagen. Ja?
Dankeschön, Kop Kun Ka, würde der Thai jetzt sagen. Ja, vielen Dank für die Einladung und dieses wunderbare Gespräch.
Danke,
danke
dir,
Ivana.
Das war eine neue Folge von Trauma at Work. Der Podcast mit Ivana Scharf für werteorientierte Leaderinnen und Leader. Für mehr Einblicke in traumakompetentes Leadership, abonniere den Podcast und aktiviere die Glocke. Erledigt? Dann bis zum nächsten Mal.